Mit eigenem Stromauto fahren, das wär's doch. Photovoltaik aufs Dach und dann so gut wie umsonst und umweltfreundlich mobil sein. Das ist doch die Idealvorstellung von Elektromobilität und vielleicht auch der Energiewende.
Ich freue mich über jedes PV-Dach in Süddeutschland.
Das sagt Achim Zerres von der Bundesnetzagentur. Mit ihm spreche ich über Netze, die Förderung von Photovoltaik, über Ladesäulen und vieles mehr. Und ich spreche auch mit Patrick Plötz vom Fraunhofer Institut. Mit ihm kläre ich, wo wir in Zukunft unsere Autos tanken oder laden.
2/3 der Pkw steht über Nacht in der eigenen Garage.
Ich bin Philipp Sommer und Sie hören Fahrverbot, der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto. Heute die zumindest vorerst letzte Folge, denn wir haben eine Entscheidung getroffen. Dazu mehr am Ende. Heute nehme ich Sie nochmal mit auf mein Dach. Dort überlege ich, eine Photovoltaikanlage aufzubauen.
Das wär ja super, weil dann könnte man ja auch richtig lange fahren. Mit dem ganzen Strom könnte man so lange fahren, bis nach Amerika, glaube ich.
Nicht ganz.
Ja, man würde in der Mitte stehen bleiben, glaube ich.
Mats träumt ja immer noch vom Elektrosmart, den wir mit eigenem Solarstrom beladen könnten. Dass der jetzt noch schwimmen soll, macht's nicht leichter. Aber im Ernst, ich habe mich schlau gemacht und beraten lassen. Erste Erkenntnis, falls ich Stromerzeuger werde, dann habe ich mit der Bundesnetzagentur zu tun. Das ist die oberste deutsche Regulierungsbehörde für alle Netze, unter anderem auch die Stromnetze. Ich habe beim Abteilungsleiter Energieregulierung angerufen, Achim Zerres. Und zuerst interessiert mich, können denn die Netze die großen Mengen an Strom bewältigen, die wir brauchen, wenn wir weg wollen von Öl, Gas und Kohle?
Wir brauchen sehr viel mehr an Netz, um das, was an erneuerbarer Erzeugung im Laufe der Zeit zugebaut wird, tatsächlich auch zum Verbraucher transportieren zu können. Es ist allerdings nicht so, dass das Netz so unterdimensioniert wäre, dass man deshalb jetzt keine Windenergieanlagen oder keine Photovoltaik oder sonstiges zubauen könnte. Wir haben enorme Kosten wegen der Netzengpässe, aber wir kriegen rund 95-97%, je nach Erzeugungsart, der erneuerbaren Energie transportiert. Aber diese fehlenden 2-3%, die werfen halt enorme Kostenfragen auf, wenn man sie denn abregeln muss, weil das Netz nicht da ist.
Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Naja, die Netzbetreiber rechnen in einem mehrstufigen Verfahren aus, welche Erzeugung vermutlich vom Verbraucher nachgefragt wird, ob das Netz sie transportieren kann. Und wenn die Netzbetreiber dann zu dem Ergebnis kommen, das wird das Netz nicht sicher schaffen, dann werden Anlagen aufgefordert, keinen Strom zu produzieren. Zuerst die konventionellen Kraftwerke, anschließend KWK, dann die erneuerbaren. Und andere Anlagen werden, weil der Strom ja weiterhin nachgefragt wird, aufgefordert, Strom herzustellen, die dann netztechnisch günstiger stehen. Und dann kriegt die Anlage A, typischerweise irgendwo im Norden oder Osten der Republik, vom Netzbetreiber die Ansage, bitte Stromproduktion ganz oder so und so viel Prozent runterfahren. Und eine Anlage B im Süden oder Südwesten der Republik kriegt die Ansage, bitte hochfahren. Und anschließend wird halt über die Entschädigung gesprochen.
Diese Entschädigungen beliefen sich im vergangenen Jahr auf, Achtung, 1,34 Milliarden Euro. Das musste die Bundesnetzagentur an Ökostrombetreiber bezahlen, weil gesetzlich geregelt ist, dass deren Strom abgenommen werden muss. Unterm Strich zahlt natürlich der Verbraucher, denn die Kosten gehen ja auch in die EEG-Umlage, den Zuschuss für den Ausbau erneuerbarer Energien, die im Moment bei Ihrer und meiner Stromrechnung bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde liegt. Diese EEG-Umlage ist übrigens gerade erst gedeckelt worden von der Bundesregierung. Sprich, sie wurde bei 6,5 Cent eingefroren, damit der Strompreis nicht weiter steigt, obwohl die realen Kosten deutlich höher liegen. Denn wir müssen weiter massiv ausbauen, denn unser Ziel ist ja, von den Importen fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle wegzukommen, die im Moment 70% der Energieversorgung in Deutschland abdecken.
Wenn man meint, das alles in Deutschland mit Strom herstellen zu wollen, als eine All-Electric-Society, also heute haben wir irgendwie einen Stromverbrauch, der um die 500 Terawattstunden liegt, wenn man das den Gesamtenergieverbrauch, den habe ich jetzt als Zahl nicht präsent, wenn man das alles elektrisch machen wollte und dann auch noch die Wirkungsgradverluste einkalkuliert, die man hat, da kämen sie auch, ich würde mal schätzen, auf irgendwie so um die 1500 Terawattstunden, die sie aus Strom herstellen müssten. Den Platz haben wir nicht. Also das ist auf diese Art und Weise nicht vorstellbar. Ja, man wird da Stück für Stück hingehen müssen und tatsächlich auch CO2-frei produzierte Energieträger aus anderen Ländern importieren müssen. Die Idee, die heutige Importabhängigkeit von den Primärenergieträgern völlig zu beenden, die halte ich für illusorisch. Das ist aber auch kein grundsätzliches Problem in einer arbeitsteiligen, globalisierten Welt. Aber man kann natürlich das System jetzt irgendwie auch weiterführen, dass man auch weiterhin den Primärenergiebedarf zu einem hohen Anteil importiert. Warum nicht?
Besser wäre es natürlich, die Energie hier zu ernten. Und da sind wir wieder bei meinem Dach. Eine Studie der Agora Energiewende kam zu dem Schluss, dass alle Dächer in Deutschland Solarenergie generieren sollten. Und auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat das in einem Interview letzte Woche gefordert. Aber wenn ich durchrechne, ob und wann sich eine Solaranlage auf meinem Dach lohnt, dann wird die Rechnung von Monat zu Monat schlechter. Denn es gibt seit Jahren eine sogenannte Degression bei der Einspeisevergütung von Solarstrom. Das bedeutet, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf mein kleines Dach baue, kann ich zwar ungefähr die Menge an Energie pro Jahr generieren, die meine Familie verbraucht, aber ich kann trotzdem nur etwa ein Drittel dieses Stroms selbst nutzen. Das liegt daran, dass die Anlage tagsüber bei Sonne sehr viel Energie liefert, ich aber einen Großteil abends brauche. Mit einem Stromspeicher könnte ich den Eigenverbrauch auf 2/3 erhöhen, etwa. Aber die Speicher sind immer noch sehr teuer. Den ganzen Strom, den ich nicht selbst verbrauchen kann, speise ich ins Netz ein. Im Moment zu etwa 8 Cent pro Kilowattstunde. Diese Einspeisevergütung sinkt seit Jahren, und zwar Monat für Monat. In den letzten 4 Jahren allein um 1/3. Ich frage mich, warum?
Das hat ausschließlich wirtschaftliche Gründe. Das hat mit dem Netz jetzt erstmal gar nichts zu tun. Der Gesetzgeber hat ein bestimmtes Zubauziel sowohl für Wind als auch für Biomasse, aber auch für PV ins EEG reingeschrieben. Und da er keine strikte Mengensteuerung vornimmt, also nicht ausschließlich über Ausschreibungen den Zubau organisiert, muss er gleichzeitig die Preiskomponente, also die garantierte Einspeisevergütung, so anpassen, dass jedes Mal, wenn der Zubau über den avisierten Pfad hinaus steigt, dann sinkt die Vergütung wieder ein bisschen, dann wird das nicht ganz so attraktiv, dann wird wieder weniger zugebaut, dann ist man wieder unterhalb des Korridors, dann wird nicht mehr so stark abgedenkt. Das ist ein ständiges Schwanken um diese Zubaulinie drumherum. Weil wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Produktions- und Kostenvorteile, die sich im Laufe des technischen Fortschritts einstellen, PV-Anlagen sind ja immer billiger geworden. Wir haben angefangen mit über 50 Cent Einspeisevergütung. Die werden genau in dem Umfang an den Verbraucher weitergegeben, wie die EEG-Vergütung sinkt. Die Module sind immer genau so teuer, dass sie sich nach 20 Jahren gerade gerechnet haben.
Also es ist ganz normal Mathematik. Ich habe mich nur gewundert, weil ich ja eben diesen Primärenergiebedarf gesehen habe, der bei 15% liegt, ne, bei erneuerbaren Energien, die können wir damit abdecken. Und dann dachte ich, Mensch, also dass wir zu viel Photovoltaik haben, das habe ich bisher noch nicht gesehen.
Wenn Sie das alles zu schnell machen, dann geht das ganze System natürlich ziemlich immer in eine Schieflage. PV produziert nun mal im Dunkeln keinen Strom, dafür bei einem sonnigen Tag mittags jede Menge Strom. Da muss sich dann auch die Stromabnahme drauf einstellen. Über Speicher kriegen sie das nicht geregelt. Und diese Umstellungen, die dauern. Da ist das System nicht so schnell, dass jeder seinen Stromverbrauch innerhalb von 2 Wochen an die neuen Möglichkeiten von PV anpasst. Außerdem so eine hohe Einspeisevergütung, die muss ja auch jemand bezahlen. Wenn sie also wie wild immer weiter zubauen und am Vergütungssatz festhalten, dann geht ihnen die EE-Umlage durch die Decke. Und das muss man halt in einem gewissen Umfang austarieren. Wie gut.
Und die ist ja jetzt eh schon gedeckelt worden, die EEG-Umlage, weil sie sonst zu teuer geworden wäre?
Richtig, ja. Und da standen im Haushalt gut 10 Milliarden Euro für. Das macht der Finanzminister auch nicht jedes Jahr mit steigenden Raten.
Für mich aber bedeutet das, falls in den 20 Jahren irgendwas kaputt geht, dauert es wieder länger, bis sich die Anlage rechnet. Und dazu kommt ein bürokratischer Irrsinn, etwa bei der vorgeschriebenen Anmeldung eines Gewerbes als Stromeinspeiser. Und dann frage ich mich, warum kommt einem der Staat nicht entgegen? Bringen private Photovoltaikanlagen gar nichts für die Energiewende?
Also ich freue mich über jedes PV-Dach in Süddeutschland. Also im Grundsatz ist das eine gute technologische Lösung, weil sie eben sehr gleichmäßig verteilt ist und weil sie für den privaten Verbrauch relativ lastnah steht. Das ist schon für das System ganz okay. Das, was an Ertrag daraus zu holen ist, reicht aber hinten und vorne nicht für ein Industrieland. Deswegen brauchen wir auch die anderen Erzeugungstechnologien und die stehen nun mal da, wo der Wind sehr stark weht und wo die Bebauung nicht so dicht ist, sprich im Norden und Osten der Republik.
Dort nimmt das Interesse an Windkraftanlagen endlich wieder zu, zeigen Daten der Bundesnetzagentur. Strom aus Windkraft wird übrigens gewerblich zu etwa 6 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland produziert. Bei Photovoltaik sind es etwa 5 Cent. Also Solarstrom ist günstiger und bei der Windkraft haben wir das Transportproblem. Vom Norden muss der Strom in den Süden, wo der Großteil der Energie gebraucht wird. Die Lösung dafür heißt SüdLink, eine Hochspannungstrasse, die den Strom von Nord nach Süd bringen soll. Die wird gebaut für einen 2-stelligen Milliardenbetrag, aber unter großen Schwierigkeiten.
Der Widerstand der Betroffenen und der Widerstand einzelner lokaler Politiker ist weiterhin groß gegen das Projekt. Das ist so das Kennzeichen unseres Landes, dass man sich an dem Wohlstand, den der Industriestandort bietet, erfreut, dass man aber die nötige Infrastruktur irgendwo, aber bitte nicht vor meiner Haustür haben will.
Ich komme mir sehr bekannt vor, diese Diskussion. Herr Zerres, was mich auch noch interessiert, wenn wir bei E-Mobilen sind oder E-Autos sind, batteriebetriebener Elektromobilität, wie aufwendig und wie herausfordernd ist es, diese Ladesäulen jetzt massentauglich überall auszustreuen in Deutschland, was das Netz angeht?
Ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem guten Wege. Wir führen hier bei der Bundesnetzagentur ein Ladesäulenregister und veröffentlichen auch eine Karte mit den Ladesäulen. Und also für meine Begriffe hält das, was zugebaut wird an Ladesäulen, halbwegs Schritt mit dem, was an Elektroautos zusätzlich zugelassen wird. Ich habe nicht irgendwie die Vorstellung, dass man jetzt erstmal überall in der Republik 5 Millionen Ladesäulen aufstellen muss und dann anfängt mit dem Elektromobilverkauf, sondern das wird auch Schritt für Schritt hochgefahren werden. Dabei ist das Problem natürlich, dass sich eine solche Ladesäule ökonomisch nur an ganz bestimmten Stellen wirklich lohnt und rechnet. Die rauszufinden ist aber so ein Iterationsverfahren. Also normale Benzintankstellen hatten sie früher auch an jeder dritten Straßenkreuzung. Das war mal ein Riesengeschäft. Das spross überall aus dem Boden. Und dann hat ein Tankstellenkonzentrationsvorgang eingesetzt. Jetzt haben sie nur noch quasi immer am Stadtrand große Tankstellen. Ich gehe mal davon aus, wir werden das bei der Elektromobilität in ähnlicher Art und Weise sehen.
Und diese Diskussion, die von Gegnern immer wieder gebracht wird, wenn dann diese Millionen E-Autos, die wir bald haben werden, sich alle gleichzeitig, vor allem abends am besten, ne, an eine Ladesäule hängen, muss ich dann fürchten, dass mein Fernseher ausgeht?
Nein. Qualitativ ist natürlich an dieser Überlegung was dran. Wenn man aber irgendwie mal 2 Minuten länger drüber nachdenkt, dann wird das alles etwas anders kommen. Sie gehen ja auch nicht hin und tanken jedes Mal, wenn sie auf dem Heimweg sind, ihren normalen PKW wieder voll und stellen den sich mit vollem Tank in die Garage. Machen sie nicht. Ja? Sondern sie gucken immer so, wie viel habe ich denn noch drin? Was könnte ich an Bedarf noch haben? Soll ich tanken oder? Nee, in der Regel tanken sie eben nicht. Warum soll das Verhalten eines Elektrofahrzeugs davon so grundsätzlich abweichen? Wenn man das einigermaßen intelligent steuert, dann haben sie von abends, wann kommen sie nach Hause, zwischen 6 und 8, genügend Zeit bis zum nächsten Morgen, wenn sie, die einen um 6, die anderen um 10 das Haus verlassen, diese Autos ganz allmählich voll laden. Und ob das jetzt der Netzbetreiber oder der Stromversorger regelt, das ist eine Frage, wie man den Prozess am effizientesten organisiert. Aber es gibt da Freiräume und Möglichkeiten, das so einzustellen, dass Sie als Nutzer das gar nicht merken, wann Ihr Auto geladen wird. Sie haben immer genug Strom in der Batterie drin und alles andere wird Sie nach der etwas aufregenden ersten Kennenlernphase auch nicht mehr interessieren.
Die Ladesäulen kommen also erst, wenn wir mehr E-Autos kaufen. Aber wer kauft sich ein Auto, wenn er den Eindruck hat, es gibt zu wenig Ladesäulen? Ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wenn es nach Dr. Patrick Plötz vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe geht, brauchen wir bald ganz viele Ladesäulen oder sogar Oberleitungen für Lkw. Plötz leitet beim Fraunhofer Institut das Geschäftsfeld Energiewirtschaft und setzt voll auf die Batterie. Deshalb ist er auch mit dem Angebot an erneuerbarer Energie nicht zufrieden.
Wir haben die letzten Jahre ja einiges an Ausbau gesehen. Also wenn sich so den historischen Verlauf anschaut, es ging eine Zeit lang sehr gut mit Wind und Photovoltaik. Da hatten wir aus verschiedenen Gründen, sowohl bei Wind als auch bei Photovoltaik, gewisse Einbrüche. Also Einbrüche in dem Sinne, dass weniger Anlagen neu gebaut wurden als in den vorhergehenden Jahren. Da hat sich jetzt in jüngster Zeit die Rechtslage wieder ein bisschen geändert. Es gab mal eine Grenze für Photovoltaikanlagen im Gesetz für den Zubau. Der sogenannte PV-Deckel, der ist jetzt aufgehoben worden, sodass da wieder mehr passieren kann. Aber es gibt dann doch im Detail immer noch gewisse Hürden. Also wir haben die Abstandsregeln bei Windenergie und sowas, dass es einfach nicht schnell genug geht.
Was kann man denn tun, dass das nach vorne geht? Weil eigentlich, wenn ich höre von anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, es ist ja preislich inzwischen und ökonomisch total sinnvoll, weil die neuen Solaranlagen, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, da gibt es ja teilweise Kilowattstundenpreise von 1,5 Cent, da fragt man sich, warum wird nicht mehr gemacht?
Das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht geboten. Wir können nicht beliebig viel Geld für die Förderung der Erneuerbaren ausgeben. Aber aus Sicht der Investoren muss man natürlich sagen, oh, das wird jetzt wieder geändert, das wird nochmal geändert, die Fördersätze sinken, es gibt eine Obergrenze. Da war, glaube ich, einfach sehr viel Unsicherheit auf Seiten der Investoren, insbesondere bei Photovoltaikanlagen, aber auch bei Wind. Ich denke, das aktuelle Marktmodell ist von der Auslegung her gut. Wir müssen jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, es muss jetzt erstmal wieder Vertrauen bei den Nutzern und bei den Investoren entstehen. Und bei der Windenergie haben wir natürlich zusätzlich die ganzen Diskussionen mit Abstandsregelungen. Und für den Offshore-Windausbau haben wir natürlich nochmal andere Probleme, dass das einfach technisch sehr aufwendig ist und da gewisse Vorlaufzeiten auch notwendig sind.
Was kann denn die Politik tun, um diese Probleme zu lösen? Oder was muss sie tun? Es muss ja schnell passieren. Ja.
Es war jetzt ein guter Schritt, dass wir in der aktuellen EEG-Novelle ein Bekenntnis haben für einen höheren erneuerbaren Ausbau. Aber ich glaube, dieses prinzipielle Bekenntnis auf gewisse Prozentziele bis zu welchen Jahren muss sich dann auch in der Förderpolitik widerspiegeln, dass da klare Bekenntnisse zu finden sind, dass auch die nächsten 10 Jahre der Wind- und Photovoltaikausbau erheblich vorangetrieben wird.
Allerdings, so viel Energie brauchen wir gar nicht, meint Plötz, für die strombasierte Mobilität der Zukunft. Er hat das am Fraunhofer Institut durchgerechnet.
Wenn wir jetzt wirklich vor allem auf die direkte Stromnutzung setzen, mit Batteriefahrzeugen, mit Batterie-Lkw, vielleicht auch Oberleitungs-Lkw oder Schnellladern für Lkw entlang der Autobahn, dann sind die Strommengen nennenswert, aber beherrschbar. Also wenn wir heute Stromverbrauch von ungefähr 500 Terawattstunden in Deutschland haben, könnten da, wenn wir den gesamten Straßenverkehr auf direkte Stromnutzung umstellen, kommen da vielleicht nochmal 150 oder sowas Terawattstunden hinzu. Kann man sich ein bisschen drüber streiten, wie das Verkehrsaufkommen sich entwickelt, wie die Effizienzfortschritte sind, ob es vielleicht noch mehr SUVs gibt oder nur noch SUVs. Also, aber das ist so die Größenordnung. Also das ist schon ein erheblicher mehr Stromverbrauch, der dann auch irgendwie der Strom muss produziert werden. Wenn man jetzt aber sagt, nee, wir wollen unbedingt weiter Verbrennungsmotoren nutzen, warum auch immer, dann ist das mindestens 3, vielleicht sogar eher 4-mal so viel Strom. Und dann wird es wirklich sehr schwer, das noch alles einheimisch zu produzieren. Und man muss auch sagen, das wäre auch unglaublich teuer. Also es gibt so Rechnungen, wenn man einheimisch in großem industriellen Maßstab synthetische Kraftstoffe produzieren würde, dann kostet halt der Liter Benzin an der Tankstelle nicht mehr 1,30 oder 1,50, sondern dann kostet der mindestens 3,50 Euro oder noch mehr. Das wäre also auch volkswirtschaftlich und für den einzelnen Haushalt unglaublich teuer. Das heißt, wir haben sowohl für die Privathaushalte als auch gesamtwirtschaftlich einen Riesenvorteil, wenn wir bei der direkten Stromnutzung bleiben im Verkehr, wo immer das auch möglich ist.
Da meint Plötz nicht nur den Pkw. Er sieht auch Strom-Lkw, da er synthetische Kraftstoffe und auch Brennstoffe für zu teuer hält.
Persönlich habe ich am Anfang gedacht, Oberleitungs-Lkw, was für ein Quatsch. Wir haben doch schon die Bahn, wozu brauchen wir jetzt noch Oberleitungen an der Straße? Aber wir haben uns dann die Zahlen ganz offen angeschaut und heute ist ja so, dass circa 2/3 des Güterverkehrs auf der Straße transportiert werden. Natürlich wäre es energetisch sinnvoller, wenn das alles auf die Schiene käme, aber wenn man sich überlegt, es ist noch ein bisschen Luft, ist noch auf der Schiene für den Güterverkehr, da gibt es noch so ein paar Potenziale, aber wenn wir wirklich jetzt wir haben ungefähr 1/5 auf der Schiene ungefähr in Deutschland und 3/4 auf der Straße. Das heißt, wenn wir diese 3/4 auch noch auf die Schiene bringen wollten, müssten wir so unglaublich viel zusätzliche Gleise bauen. Und das dauert unglaublich lange. Da sind Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren, das dauert Jahrzehnte. Und die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Wir werden das nicht schaffen, den gesamten Straßengüterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Das ist nicht möglich. Und wenn wir jetzt aber so eben Fahrzeuge haben, die elektrisch betrieben werden sollen, weil das ökonomisch und ökologisch am sinnvollsten ist. Was machen wir dann mit der Langstrecke? Und das ist eben so ein Bereich, da könnten Oberleitungs-Lkw eine Möglichkeit bieten. Niemand schlägt vor, das gesamte Straßennetz mit Oberleitungen auszustatten, sondern nur so die wichtigsten Autobahnabschnitte. Das hieße ungefähr vielleicht 4.000 Autobahnkilometer in Deutschland von den 13.000 Autobahnkilometern, die wir haben. Das würde ungefähr, also man rechnet so mit 1 bis 2 Millionen Euro pro Kilometer. Wenn ich sage 13.000 Kilometer, wenn man die Fahrtrichtung getrennt zählt, sind es 26.000 und diese 1 bis 2 Millionen Euro heißt, pro Kilometer heißt beide Fahrtrichtungen inklusive Anschluss an das Stromnetz und alles sowas. Das heißt, wir reden da von vielleicht 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro ist schon ein Wort, das muss man klar sagen. Aber wir haben, ich glaube, jährliche Mauteinnahmen von 4 bis 5 Milliarden Euro. Also wenn man jedes Jahr 10-20% der Mauteinnahmen dafür nehmen würde, ließe sich das über eine Zeit von 20 Jahren sehr gut finanzieren.
Dazu müssten aber die Oberleitungen nicht nur in Deutschland gebaut werden, sondern in weiten Teilen Europas. Wie realistisch das ist, darüber spricht gerade die Politik. Um den Kreis aber jetzt zu schließen, zu meinem Dach, und damit zu den Tankstellen der Zukunft für E-Autos nochmal eine Alternative. Patrick Plötz glaubt, dass auch ohne eigenen Strom die E-Autos kein Versorgungsproblem bekommen werden.
Wie kommt jetzt der Strom in die Fahrzeuge? Bei dem Pkw in Privathaushalten haben wir, das muss man sich mal bewusst machen, in Deutschland steht ungefähr 2/3 der Pkw steht über Nacht in der eigenen Garage. Es wohnen zwar viele Leute in großen Städten, aber es werden in großen Städten sehr viel weniger Pkw besessen. Die sind eher in so kleineren Gemeinden, mittelgroßen Städten und da gibt es auch sehr viel mehr Garagen. Das heißt, erstmal muss man sagen, der wichtigste Ort zum Laden eines Elektrofahrzeugs ist immer zu Hause und da haben wir ganz gute Startbedingungen, dass ganz viele schon heute Garagen haben. Klar gibt es dann Tiefgaragen in Mehrparteienhäusern, da muss man gucken, wie man den Strom da unten anschließt, wie man den abrechnet, wie man das vielleicht mit der Wohnungseigentümergemeinschaft abstimmt, aber da sind ja schon Gesetze verabschiedet worden und Gesetze auf dem Weg. Also das ist so der wichtigste Punkt. Und dann haben wir vielleicht so einen Teil von Leuten, die dann in einigen Jahren auch vermehrt Elektrofahrzeuge kaufen und nutzen wollen, die sogenannten Laternenparker. Da gibt es Überlegungen, ob wir jetzt anfangen, Straßenlaternen mit Lademöglichkeiten auszustatten. Das hat sich bisher nicht so durchgesetzt. Vielleicht kommt es noch. Ich finde es schwer zu sagen. Im Moment erscheint mir das Plausibelste, dass die Nutzer, das sind sowieso jetzt noch nicht die, die jetzt heute vor allem Elektrofahrzeuge nutzen, sondern werden vielleicht erst in 5 bis 10 Jahren relevant. Bis dahin haben die Fahrzeuge auch wieder deutlich größere Reichweiten und für mich spricht jetzt nichts dagegen, dass die Leute dann ihre Fahrzeuge eigentlich so nutzen wie heute, dass sie so 5 Tage lang mit dem Fahrzeug rumfahren und dann alle paar Tage, vielleicht einmal die Woche mal, für eine halbe Stunde an die Tankstelle gehen und da das Fahrzeug nachladen. Das wäre ein bisschen umständlicher als heute. Heute dauert das Tanken vielleicht 5 Minuten, da dauert das dann eher 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Aber das scheint mir im Moment die realistischste Option.
Die Zahlen und zusätzlichen Infos finden Sie immer auf der Webseite. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall meine Photovoltaikanlage auf dem Dach an, weil ich es für richtig halte, grünen Strom zu produzieren. Dass der Staat bei allen Subventionen und Investitionen diese einfache Art, die Energiewende nach vorne zu bringen, so wenig fördert und auch nicht erleichtert, etwa durch Abbau von Bürokratie, verstehe ich nicht. Ich hätte übrigens auch gerne mit einem Vertreter des Bundesumweltministeriums für diesen Podcast gesprochen, aber nach einem ersten Gespräch mit der Pressestelle gab es keine Rückmeldung mehr. Schade. Hätte Ihnen gerne auch da noch eine Entscheidungshilfe mitgegeben, wie die weiteren Planungen der Politik aussehen. Ich hoffe, ich habe Sie mit den Gesprächen, die Sie hier gehört haben, weitergebracht, bei Ihrer Suche nach Ihrem nächsten Auto. Eigentlich würde ich am liebsten gar nicht sagen, auf was wir uns geeinigt haben, denn jeder zieht sicher seine eigenen Schlüsse aus den Gesprächen, die wir hier gehört haben. Aber ich will auch die nicht enttäuschen, die wissen wollen, wie es ausgeht.
Es ist für dich eine Option, ein kleines E-Auto für die Stadt zu kaufen und für unseren Urlaub Ende August, in den wir hoffentlich fahren können, ein Mietauto zu nehmen, für Strecken zu meinen Eltern an die Nordsee. Mietwagen nehmen?
Prinzipiell ja. Nur
lass uns das mal hochrechnen, was uns ein E-Auto kostet, Steuern, Versicherung. Hochrechnen, was uns 4 Wochen Mietwagen kostet.
Ja, aber ich würde eher schon dazu tendieren, dass man einfach jetzt noch die 1,5 Jahre wartet, den Mini dann ersetzt.
Den Mini dahin, ersetzt und was machen wir mit dem
dahin, weil
Diesel?
Im Moment ist ja so, du hast 20% Einsparung an CO2, wenn du jetzt ein E-Auto kaufst. Es wird natürlich immer besser, diese Umweltbilanz, aber sie ist halt noch lange nicht da.
Ja, und es ist ja auch so, dass der Gebrauchtwagenmarkt jetzt, wenn die Leute jetzt E-Autos fahren oder leasen, dass dann ja irgendwann auch gebrauchte E-Autos auf den Markt kommen. Das fände ich ja noch eine bessere Lösung, dass du keinen Neuwagen...
Wobei das dann auch wieder schwierig ist, weil da ist der technische Fortschritt natürlich so groß, dass es natürlich irgendwann auch keinen Sinn macht, ein gebrauchtes Auto zu kaufen, weil die Akkus immer besser werden und so weiter und so fort.
Ich meine, das Positive ist ja, dass wir jetzt ein E-Bike haben. Genau, und dass wir jetzt im Frühjahr ganz viele Strecken einfach mit dem E-Bike fahren?
Das würde ich so machen. Ich würde mit E-Bike fahren.
Ja.
Und dann würde ich den Mercedes behalten. Damit fährst du die langen Strecken jetzt auch nicht deutlich umweltschädlicher als mit einem großen SUV-E-Auto.
Ja.
Und wir haben halt weiter das große Auto, das wir halt auch brauchen.
Mein Fazit. Noch bringt mich ein neues E-Auto nicht entscheidend weiter. In den nächsten Jahren kann am besten ein reines Elektroauto der Weg sein, um CO2 zu sparen. Denn die Politik steuert nur in diese Richtung. Ob ich irgendwann E-Fuels tanken kann oder einen anderen günstigen, wirklich umweltfreundlichen Kraftstoff, ist deshalb nicht sicher. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, denn nach allem, was ich gehört habe, glaube ich, dass wir diese Kraftstoffe eh brauchen. In Deutschland, aber vor allem auch in weniger entwickelten Gegenden. Wenn es dann in Zukunft ein E-Auto für die Kurzstrecke bei uns wird, sollte der Strom am besten vom eigenen Dach kommen. Denn der Ausbau des grünen Stroms in Deutschland geht nicht schnell genug. Das habe ich auch gelernt. Wenn Sie schon wissen, wie Ihr nächstes Auto aussieht, dann schreiben Sie mir auf fahrverbot@online.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei den Experten, die sich Zeit genommen haben, Ihnen und mir zu erklären, was der beste Weg ist zum umweltfreundlichen Auto. Das war Fahrverbot.